Rumor von Adele. Ja. Rumor ist eigentlich auch ein bisschen ein Stichwort, gell? Rumor, das ist das Gerücht. wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen. Ja, ich habe schon ein bisschen gesprochen mit meinem Gast hier. Hier ist das Lokalmagazin für alle, die neu dazugekommen sind, auf der 96,6 der Wüstenwelle. Hier ist die Elvira und ich begrüße jetzt in der zweiten Stunde des Lokalmagazins in der Gästestunde ganz herzlich die Evelyn O'Connick. Hallo.
Hallo.
Ich habe vorher schon verraten, woher ich deinen Namen kenne, bevor ich dich hier überhaupt das erste Mal als Gast hatte. Du warst nämlich mit der Schreibgruppe der Eleonore Wittke schon mal da. Aber ich habe deinen Namen zuvor auch schon mal auf einem Buch gesehen. Und ich habe dann immer, wenn ich so ein Buch sehe, dann denke ich, oh, die haben es geschafft, weil ich ne, natürlich, das verrate ich euch jetzt, habe ich es euch schon verraten, es ist natürlich die Dinge, für die man sich interessiert. Ich interessiere mich immer besonders für die Autorinnen und Autorinnen, deswegen, weil ich selber immer davon geträumt habe, mal Schriftstellerin zu werden, als ich noch ein Teenager war und später eigentlich auch bloß, da habe ich den Traum so ein bisschen begraben gehabt. Evelyn. Vielleicht erzählst du uns mal selber, was das für ein Buch ist oder für Bücher sind, auf denen ich da deinen Namen gesehen habe und wie das dazu gekommen ist.
Gesehen hast du meinen Namen wahrscheinlich auf drei Fantasy-Büchern, die ich veröffentlicht habe. Und ich bin ein bisschen ungeplant zu Fantasy gekommen, ehrlich gesagt. Das lief über einen Wettbewerb, den ich entdeckt hatte im Internet. Und ich habe bis dahin eigentlich was ganz anderes geschrieben. Und zwar Kurzgeschichten und Lyrik. Habe dann schon mitbekommen, dass das etwas schwierig ist, das in einem Verlag unterzubringen. Und irgendwie war ich aus verschiedenen Gründen fasziniert von dem Wettbewerb, dass der wichtigste Punkt für mich war, dass er von einem Verlag ausgeschrieben wurde. Und zwar vom Überreuter Verlag in damals noch Wien. Und das Zweite war, dass ich einfach für mich, ja, das war so ein Wettbewerb mit mir selbst, eine Herausforderung, ob ich das schaffe, einen Roman zu schreiben. Und das ist ja schon was ganz anderes als eine Kurzgeschichte.
Das heißt, du hast vorher weder Fantasy noch einen Roman geschrieben
Richtig.
und hast es entdeckt und hast dich rangesetzt und hast den ersten Preis gekriegt.
Jo.
Es ist ja schon der Hammer, ey.
Ja, klingt ein bisschen märchenhaft, aber ich meine, die haben sich schon auch, also es hat über ein Jahr gedauert, die Entscheidung vom Verlag dann. Die haben über 800 Einsendungen bekommen und das war wohl auch sehr schwierig, da dann eine Entscheidung zu treffen. Also insofern, ich denke, da ist immer auch, also ich relativiere solche Dinge für mich schon auch ein Stück weit, da ist immer auch ein bisschen Glück mit dabei.
Also wem gerade was passt, wer gerade denkt, das
Richtig, ja.
könnte erfolgsversprechend sein.
Ja.
Der Preis war ja auch ganz gut dotiert.
Ja, das, also 10.000 Euro, das war schon schön. Hat mir auch einfach geholfen, so ein Stück weit die Entscheidung zu treffen, das zu versuchen.
Was hast du denn von Berufswegen bis dato gemacht oder machst vielleicht auch
Also
noch?
ich hatte bis dorthin hauptsächlich in der Werbeagentur gearbeitet, aber jetzt im Prinzip Büroarbeit, organisatorisches, also nichts Kreatives. Und ja, also ich habe gespürt, es war eine Zeit irgendwie ein Wechsel, ich wusste nur nicht so recht, wohin. Und jetzt ist es so, dass ich, also vom Schreiben alleine kann ich nicht leben. Das ist sehr, sehr schwer, wenn man nicht Bestseller-Autor ist und mit den entsprechenden Auflagen, dann ist das eigentlich auch nicht machbar. Die meisten Autoren, also auch die, die ich so kenne in meinem Umfeld, mit denen ich Kontakt habe, die machen noch andere Dinge nebenher. Viele arbeiten als Journalist zum Beispiel. Und ja, oder machen Lektorat und also das mache ich teilweise auch für eine Werbeagentur. Immer mal wieder Museumstexte lektorieren, was ich so ganz spannend finde, weil das eine ganz andere Welt ist für mich. Und ja, klar, dann natürlich die Lesungen und was mir auch ganz viel Freude macht, ist sind Schreibworkshops. Also für an Schulen jetzt, nicht für Erwachsene, sondern an Schulen und ganz speziell habe ich jetzt das fünfte Jahr in der Hauptschule Schreibwerkstatt gemacht. Es geht über 3 Monate immer. Und das ist, glaube ich, für beide Seiten sehr ein sehr befriedigendes, produktives und inspirierendes Erlebnis.
Das heißt, dieser Preis hat schon auch dein Leben verändert. Es hat zwar jetzt nicht die Schriftstellerkarriere gebracht, wie man denkt, wenn man das einmal bekommen hat und dann so hoch angesetzt ist als Fantasy-Autorin, dann hat man, kann man davon leben vom Schreiben, aber in gewisser Weise hat es trotzdem, war es eine Veränderung, dass du doch mehr die Dinge machst, die dich interessieren jetzt. Kann man das so sagen?
Ja, kann man so sagen. Also das, ich denke, das ist auch einfach eine Entscheidung, die so ein bisschen vielleicht auch bestimmt wird, ob man damit leben kann, mit den Unsicherheiten, die das mit sich bringt, die Selbstständigkeit. Das kann nicht jeder. Also das ist schon manchmal irgendwie, wenn man nicht weiß, wann kommt wieder Geld rein und wie viel. Es ist manchmal nicht einfach auszuhalten. Man hat ja schon auch so seine Zukunftsängste. Und das ist was, was einem einfach klar sein muss, dass das nicht berechenbar ist und dass auch Phasen gibt, dass wenn man, es kann eine Zeit lang sehr gut laufen und dann gibt es wieder Phasen, wo man aus irgendeinem Grund, wo man nicht dahinter steigt, wo es dann schwierig wird und ja, und dann muss man das irgendwie überbrücken und muss auch flexibel sein können und dann kurzfristig was anderes machen. Also ich muss sagen, ich genieße das, andere Dinge zu machen, zum Beispiel Lesungen oder Schreibworkshops, weil ich da einfach dann wieder Kontakt mit Menschen habe und nicht alleine sitze zu Hause.
Ja, wir hatten hier mal eine Autorin, die Lehmann, und die meinte, sie könnte eigentlich leben. Die schreibt Krimis im Ariadne Verlag und sehr gute Krimis. Und mit Krimis ist, weiß nicht, vielleicht auch einfacher, ich weiß es nicht. Aber sie schreibt auch sehr gut. Also sie hat ein sehr festes Publikum, denke ich, auch dadurch. Und Ariadne ist ja auch ein sehr renommierter Verlag, was, also so wie ich das sehe. Und sie hat gemeint, sie arbeitet aber in ihrem Beruf weiter als Journalistin, weil sie nicht in diesen Elfenbeinturm möchte.
Elfenbeinturm.
Oder so, sie will einfach noch Kontakt haben und das inspiriert sie auch.
Ja, also Elfenbeinturm weiß ich immer nicht so recht, was die Leute damit meinen, wenn ich ganz ehrlich bin. Es ist schlichtweg, wenn man mit niemand redet, man sitzt einfach in einem Raum allein den ganzen Tag und irgendwann braucht man auch wieder sozusagen Input von außen, um neue Ideen zu haben.
Man hat es ja eigentlich auch mit Leuten zu tun, imaginären Leuten. Und vielleicht braucht man da ja ab und zu auch mal reale Leute, damit die wieder mehr Leben bekommen.
Ja.
Okay.
Vielleicht, ja.
Dann haben die imaginären Leute in dir schon ein sehr starkes Eigenleben.
Ja, also die sind in dem Moment, wenn ich in ein Buch eintauche, das ist nochmal ein bisschen was anderes wie bei einer Kurzgeschichte. Da ist es wirklich mehr so punktuell, mehr wie eine Fotografie im Grunde. Aber bei einem Buch, da bin ich schon sehr, sehr stark in den Figuren drin und in der Welt. Das muss für mich lebendig sein, damit ich das beschreiben kann.
Wie ist denn das oder wie ging das denn eigentlich weiter nach diesem Preis, den du bekommen hast? Du hast ja deinen Vertrag bekommen.
Ja.
Ein Buch. Das heißt, das Buch, das du schreibst, gehört dann dem Verlag oder wie ist denn das überhaupt mit dem Copyright? Das überlege ich mir auch manchmal, wenn man ein Buch schreibt. Das Copyright hat es denn der Verlag oder wie ist das?
Also das liegt dann, der kauft es sozusagen ab, das liegt dann für die Zeit, es wird dann im Vertrag fixiert dort beim Verlag und der kümmert sich dann auch um die Lizenzen für jetzt zum Beispiel Hörbuch, seit neuestem auch E-Book oder auch wenn es ins Ausland verkauft wird. Also das erste Buch wurde nach Spanien verkauft an einen Verlag, da habe ich dann gar nichts mit zu tun. Also ich hatte nicht mal mit diesem Verlag in Spanien Kontakt. Ich habe nur meine Belegexemplare bekommen. Das war sehr schön. Die haben da extra den Umschlag, haben sie extra eine Zeichnung angefertigt. Aber ansonsten, ich habe keine Ahnung, wie das da verkauft wurde, wie es gelaufen ist.
Das heißt, du kriegst da nichts von den, also wenn es fehlverkauft wird?
Da bekomme ich nichts, also ich bekomme eine einmalige Lizenz, also der Verlag bekommt eine Lizenzgebühr und da bekomme ich einen Anteil davon. Das wird auch in dem Vertrag festgelegt, wie viel das ist. Und ansonsten, also bekommt auch der Verlag nichts.
Und wie ist es, wenn du das Buch herausbringst? Was bekommt man als Autor?
Also man kann so ganz, ganz grob sagen, das ist sicher von Vertrag zu Vertrag unterschiedlich, aber es ist ungefähr für ein Hardcover 1 Euro pro Buch bleibt am Autor hängen und für ein Taschenbuch 50 Cent. Und man muss auch wissen, dass sich das über, also man muss in großen Zeiträumen denken bei Büchern. Das dauert lange, bis das dann wirklich, also in den Laden kommt. Und die Abrechnungen sind entweder einmal oder zweimal im Jahr. Das ist auch unterschiedlich von Verlag zu Verlag. Und dann weiß man, wie gesagt, nicht, wie viel da kommt. Und dann hängt natürlich auch das von der Auflage ab. Also beim ersten Buch waren es 5.000 Exemplare. Und von den 5.000 werden aber nicht alle verkauft. Da gehen auch ganz viele Leseexemplare weg an Rezensenten und Ähnliches. Und ja, dann kommen da vielleicht bei mir mal irgendwann insgesamt 3.000 Euro an, aber das verteilt sich dann auf 2,5 bis 3 Jahre. Dann kann man sich vorstellen, dass es ein bisschen schwierig ist, da die Miete von zu zahlen.
Okay, also ihr habt es gehört, es ist nicht so einfach, als Autor Geld zu verdienen. Das heißt, das, was du bekommst, das sind wirklich diese Anteile an den verkauften Büchern, so ein einmaliges Honorar oder so, ist nur beim Verkauf der Lizenzen.
Jein, also ich habe auch 2 kleine Sachbücher geschrieben, allerdings nicht unter meinem Namen, also unter dem Pseudonym. Und da gab es eine Pauschale. Und damit war das dann abgegolten. Also da wurde jetzt nicht per verkauftem Exemplar. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich, was man da im Vertrag stehen haben kann. Das kann man, glaube ich, so ganz pauschal nicht sagen. Das ist jetzt nur so, was ich jetzt aus meiner Erfahrung berichten kann mit den Verträgen, die ich habe. Und kann bei einem anderen Autor ganz anders laufen.
Gut, ich habe gerade geguckt, ob wir auch eine, vielleicht mal wieder eine Musik spielen. Bevor wir uns zu sehr in Verträgen verfragen.
Ja, es ist also eine schwierige Materie. Ich gestehe, ich habe da auch Probleme, das alles nachzuvollziehen, wenn ich das lese, weil das ist doch eine sehr andere Sprache.
Aber eins, was mir immer noch so ein bisschen präsent ist, man hat ja dann auch, du hast ja Nachfolgebände geschrieben auch und da gibt's ja dann auch sowas wie Abgabetermine und so. Hast du damit auch schon mal kämpfen müssen?
Ja, sehr. Also schon beim ersten ging das los, dass ich, da hatte ich ja nur 3 Monate Zeit und das war schon ein bisschen knapp dafür, dass ich, wie gesagt, das erste Mal versucht habe, einen Roman zu schreiben. Beim zweiten Buch, da hätte ich eigentlich ein halbes Jahr Zeit gehabt und dann hat aber der Verlag angefragt, ob ich das nicht früher abgeben könnte, weil die irgendwie das Programm geändert haben und was vorziehen wollten ins Frühjahrsprogramm. Und ja, ich habe mich dann auch nicht getraut, Nein zu sagen. Ich habe schon um Bedenkzeit eine Woche gebeten, weil ich einfach mal testen wollte, ob ich das Tempo anziehen kann beim Schreiben. Und das ging dann und da habe ich dann zugesagt und hatte ich auch wieder nur ein Vierteljahr. Und das
genau wie beim ersten Mal.
Ja, es war dann schon heftig teilweise. Also.
Ich erinnere mich, ich lese manchmal so Rezensionen im Internet und dann kommt manchmal so, ja, und das ist ja eigentlich ganz toll, das Buch, und es ist alles so spannend und so interessant. Und dann zum Schluss, da ist irgendwie, geht alles ganz schnell. So, als ob die Autorin das einfach mal schnell jetzt zu Ende bringen müsste. Und ich dachte dann manchmal, naja, vielleicht musstest du das ja auch.
Wäre möglich, dass es tatsächlich so ist.
Ja, ich habe euch jetzt noch eine Musik hier. Und zwar spiele ich mal nochmal die Papini Sisters mit einem Thema, das wir alle kennen. Die meisten jedenfalls. Woke up this morning jetzt vor lauter Lachen. Ich habe nämlich die Evelyn gerade gefragt. Diese Bücher, die gibt es ja noch. Wir haben nämlich gar nicht drüber geredet, was sie eigentlich geschrieben hat. Vor lauter, was kriegt sie eigentlich dafür? Und ich habe sie dann gefragt, ob es denn so eine Trilogie ist. Und sie meinte, nein, das sind in sich abgeschlossene Bücher. Und dann meinte ich, naja, es ist doch gerade so üblich, so diese Trilogien, Tetralogien, Dekalogien, er und sie liebt ihn und er ist Vampir und sie ist Elfentochter und so weiter. Aber ganz so geht's bei dir ja nicht ab.
Nein, das war also einmal vom Verlag nicht gewünscht, mehr Bände. Und dann muss ich auch sagen, dass es mir ein bisschen entspricht, weil ich das spannender finde, immer eine neue Welt zu entwickeln und ganz neue Themen aufzuwerfen, und deswegen stehen die alle für sich, also die haben überhaupt nichts, keinerlei Berührungspunkte, also spielen nicht mal in derselben Welt.
Und die Themen ein bisschen, kannst du das in ein paar Sätzen sagen, was das Wichtige an diesen Büchern ist?
Also bei den ersten beiden ist es ganz stark die Entwicklung, die vom eigenen Ich, also beim ersten ist die Hauptfigur ein Mädchen, und da geht es um das Thema Fähigkeiten, die man hat, und das Selbstbild, ob das übereinstimmt, und die muss also mühsam lernen, irgendwie ihre Fähigkeiten zu entdecken und auch dran zu glauben, und bekommt da allerhand in den Weg geworfen. Und dann war für mich dort in dem Buch auch die Frage, inwieweit wird das Selbstbild auch von der Umwelt bestimmt, von den Bedingungen drumherum. Und ich fand es spannend, mir zu überlegen, wenn man die Möglichkeit hat, ganz neu zu starten, wie wird man sich dann entwickeln? Und deswegen habe ich sie dann in dieser Situation gebracht, wo sie raus ist aus ihrer gewohnten Umgebung und auch sich nicht mehr erinnern kann. Das war das Entscheidende an früher, und wirklich neu anfängt, also auch sich selbst zu entdecken. Und im zweiten Buch, da ist die Hauptfigur ein Junge, und da geht es hauptsächlich darum, um den Konflikt, dass er einen Lebensweg einschlagen soll, der ihm nicht entspricht, also vom Vater gewünscht. Es ist mehr eine Familiengeschichte, auch so dieser ganze Kosmos der Familie, was sich da abspielt untereinander, wie sich so manche Dinge, die dann so eine Eigendynamik bekommen und dann in Katastrophen oder Konflikten enden, die es vorher nicht so geplant waren. Und der muss einfach mühsam seinen Weg gehen, und der eben in eine ganz andere Richtung führt, als seine Eltern das so für ihn vorgesehen haben. Und das dritte Buch, die ersten beiden sind vergriffen, also bekommt man noch über Amazon, aber eben nicht mehr im normalen Buchhandel.
Die Tochter der Schlange.
Genau, die Tochter der Schlange, das war das erste.
Das Mädchen, das ihre Fähigkeiten finden muss.
Genau.
Und das zweite?
Das Rätsel der Drachen. Das ist der Junge, der mit seiner Schwester zusammen versucht, einen Dämon zu fangen. Und das dritte ist die Flammen der Dunkelheit. Das gibt es noch ganz regulär und auch als E-Book. Und das, da hat mich vorrangig die Frage interessiert, wie weit kann man, darf man gehen, um etwas eigentlich Gutes zu erreichen? Und ausgelöst wurde das durch einen Artikel, den ich gelesen hatte, über ein Mädchen, die vor Gericht gezogen ist und erreichen wollte, dass sie kein, was war das damals, ich glaube, Knochenmark spenden muss für ihre Schwester.
Ah ja, das ist auch mal verfilmt worden.
Ja, also dieses Thema, dass manche Eltern ein zweites Kind bekommen, um das erste zu retten, und was das für das Leben der jeweiligen Kinder bedeutet, das war der Ausgangspunkt von meinen Überlegungen. Und in dem Buch werden eben auch zwei Kinder. Ja, die, man ist ja oft in der Fantasy, die Kinder, die die Welt retten sollen, das ist ja irgendwie nicht unbedingt ein neues Thema. Aber so das dann der Hintergrund, ne? Was steckt dahinter und wie gehen die damit um? Mit diesem, was da auf ihnen lastet, diesen Erwartungen.
Das sind jetzt die Fantasy-Bücher. du hast uns heute Leseproben mitgebracht. Mhm. Und da ist aber keins von den Fantasy-Büchern dabei.
Nein.
Sondern eigentlich habe ich den Eindruck, nachdem, dass es schon wieder etwas Neues gibt, das dein Interesse gefangen nimmt.
Jein, also es ist so, dass ich tatsächlich irgendwo so ein Stück weit die Abwechslung brauche. Ich habe zwar eine Idee von neues Fantasy-Buch, ich weiß aber noch nicht, was draus wird. Also ich arbeite am Exposé und draus wird, meine ich, mit kriege ich es im Verlag unter oder nicht. Und da ist es auch so, dass in der Zwischenzeit habe ich auch ein Thema gefunden. Also ich habe lange rumprobiert und das mal so ein Exposé, mal so eins geschrieben. Und das hat mich aber alles selbst nicht so ganz hundertprozentig überzeugt. Aber jetzt habe ich ein Thema gefunden, wo ich denke, das finde ich jetzt selbst wirklich spannend. Ob es dann tatsächlich mal irgendwann im Laden steht als Buch, ist die andere Frage, weiß ich nicht. Die Texte, die ich mitgebracht habe, sind Kurzgeschichten. Das ist ein Projekt, was sich schon tatsächlich über lange Zeit hinzieht. Da kommen immer wieder neue dazu. Es hat aber einen roten Faden. Das sind eigentlich, geht's immer wieder um Menschen, die aus welchem Grund auch immer, und das sind ganz, ganz unterschiedliche, sagen wir mal, deren Leben aus der Spur geraten ist und wie die damit umgehen. Oder
das
was
heißt,
denen geschieht.
Es ist bei dir, die Inspiration kommt schon aus einem Thema, wo du das Gefühl hast, oder eine Konfliktsituation, die dich interessiert.
Ja, ja. Also das ist das, was mich wirklich interessiert, auch in der Fantasy. Ich mag Fantasy schreiben sehr, weil ich das faszinierend finde, eine Welt zu entwerfen. Die Freiheit, die man da hat, also es muss natürlich in sich logisch sein, klar. Aber ansonsten kann man ja alles machen, was man will, und das schätze ich sehr. Ich glaube, ich hätte große Schwierigkeiten mit historischen Romanen. Im Vordergrund stehen für mich immer die Figuren, die Psychologie der Figuren. Was passiert mit denen, wie entwickeln die sich? Und das ist das, was ich spannend finde. Und ja, genauso ist es eben in den Kurzgeschichten, die ich schreibe. Und
ich würde vorschlagen, wir spielen eine kleine Musik.
Mhm.
Und dann steigen wir ein in die Kurzgeschichten.
Ja.
Look, I'm still.
Ja, Hand Me My Leather. Auch eine Person, die in einer besonderen Situation ist. Die gute Tori Amos ist auch speziell. Zum Thema Menschen, die in besonderen Situationen sind oder besondere Probleme, Konfliktsituationen. Du hast gesagt, du hast vor diesen Fantasy-Romanen auch schon Lyrik und Kurzgeschichten geschrieben.
Genau.
Und du hast jetzt einige Kurzgeschichten dabei.
Mhm.
Sind es welche, die schon länger her sind oder an denen du gerade auch arbeitest?
Das ist eine Mischung.
Mhm.
Also es sind neuere und ältere. Also ich habe eine ganze Sammlung an Kurzgeschichten inzwischen, die auch irgendwie miteinander verbunden sind thematisch ganz grob, und ich möchte die gerne mal als Buch rausbringen, aber es ist nicht so ganz einfach.
Dann hören wir uns das jetzt mal an.
Okay, ich würde starten mit der düstersten Geschichte. Himmelsblau. Zuerst hatte er den Dachboden gewählt. Doch als er in der Luke über sich den Himmel sah, kam es ihm nicht richtig vor. Lange stand er einfach nur still und zögerte. Zögerte vor der Düsternis und dem modrigen Geruch seines neuen Ziels. Spielte das noch eine Rolle? Aber er zögerte auch vor dem langen Weg durchs Haus. Den Kopf in den Nacken gelegt, ließ er das Blau des viereckigen Himmels auf sich wirken, rein, abweisend. Das Urteil war gefällt und er beugte sich, nahm Seil und Hocker auf und ging zur Treppe. Knarren und Staubfünkchen begleiteten jeden Schritt. Vorsichtig tastete er sich Stufe um Stufe hinab. Sein Atem wurde schneller, flacher, stockte schließlich vor der Tür des Kinderzimmers. Der Hocker polterte zu Boden. Sacht legte er seine Hand auf die Klinke, aber er drückte sie nicht herunter, wollte die Verwüstung nicht sehen, die hilflose Rache einer Mutter, deren Tochter entkommen war. »Ich hoffe, es geht dir gut«, flüsterte er, doch er wusste es nicht. Die ersten Jahre hatte sein Mädchen, seine große Kleine, ihn noch bedrängt, ihr nachzukommen, sein Leben wieder aufzunehmen, aber er konnte es nicht. Dann hörte er nichts mehr. Ob sie selbst Kinder hatte, ihre Muttersprache noch beherrschte. Er drückte die Stirn gegen die Kante des Türrahmens und die Hand mit dem Seil gegen den Magen, bis es weh tat. »In guten wie auch in schlechten Tagen«, erzählte er dem Holz. Es antwortete nicht, so wie die Tochter irgendwann verstummt war und in dem Knacken und Rauschen der Leitung verschwand. Ihre Mutter hatte nie gefragt, warum das Telefon nicht mehr klingelte. Sie vermisste diese Töne nicht, liebte andere Geräusche, das Klirren von Glas, das Gluckern von Flüssigkeiten. Sie zauberten ein Lächeln hervor, kurz und eisig wie eine Böe im Herbst. Seine Finger umklammerten das kalte Metall des Türgriffs, suchten Halt, den er selbst nie geben konnte, verkrampften und mussten doch loslassen. Zu spät. Er stieß gegen den Hocker, als er sich abwandte, jäh krümmten sich seine Zehen. Der Schmerz schien unwirklich, mehr eine Erinnerung, die nicht zählte, wie all die anderen, die er gesammelt hatte, den Flaschen gleich, die sich bis zum Kaphorn aneinanderreihten, ganz gewiss und doch nichts besagten, nichts sagen durften, nicht schreien, nicht weinen, stumm und leer, so wie er selbst. Konnte ein Mensch zur Neige gehen? In guten wie auch in schlechten Tagen. Doch was, wenn die Tage einer einzigen kalten Nacht wichen? Das Blau des Himmels, für ihn galt es schon lange nicht mehr. Er musste nach unten. Die Stufen waren beschwerlich, seine Knie zu steif, die Bewegung längst nicht mehr geschmeidig. Im Hausflur lag noch die Tüte mit dem Einkauf von gestern, aufgerissen, als wäre ein hungriges Tier darüber hergefallen. Zu erschöpft war er gewesen, um alles auszupacken, einzuräumen, hatte vergessen, dass sie suchen würde, fiebrig, blind für die Zerstörung. Vorsichtig umrundete er Äpfel, Brot, Käse und Dosen. Das Wohnzimmer stand offen. Er drehte den Kopf nicht, wollte nicht sehen, wo sie lag, auf der befleckten Couch, auf dem Boden mit seinem durchdringenden Geruch von Teppichreiniger, unterlegt mit Erbrochenem. Nein, er wollte die gelbliche Haut, unter der Adern und Knochen hervorstachen, nicht sehen, das ausgezehrte Gesicht von Schweiß überzogen und von Scham verzerrt, die schuldbewussten Blicke ohne Folgen mit all den nie erfüllten Versprechen, Beteuerungen, Schwüren, in endloser Zahl und nie endend wie die Flaschen, die Dunkelheit, die längst das ganze Haus erfüllten. Auf der Schwelle zum Keller zögerte er, blickte zurück und wieder hinab. Bis dass der Tod euch scheidet. Eine andere Möglichkeit zu gehen gab es nicht. Er hatte es oft genug versucht, war über einen halbgepackten Koffer nie hinausgekommen, wollte nicht herzlos sein. Ihre eiserne Hilflosigkeit, sein Versprechen, er hatte sich davon fesseln lassen, alles aufgegeben, sogar sein Kind. Nein, bis dass der Tod euch scheidet, hallte es in seinem Kopf und die Betonwände entlang, hallte, heulte, lachte, schrie. Auf der Leiter verstummte er, alles war gesagt. Jetzt zögerte er nicht mehr und sprang.
So, ich ziehe die Tori Amos da mal runter. Ja. Was sage ich jetzt? wann hast du das geschrieben? Ist das schon länger her oder ist es eins von den neueren?
Das ist eins von den neueren, ja.
Und was hat dich inspiriert, eine solche Kurzgeschichte zu schreiben?
Puh. Ich glaube, es war einfach das Bild, dass jemand auf einem, es war plötzlich in meinem Kopf, dass jemand auf dem Hocker steht und nach oben guckt durch ein Dachfenster und ins Blau. Das war so der Ausgangspunkt. Und dann dachte ich, warum steht der auf dem Hocker? Manchmal geht mir das so mit Geschichten, dass ich irgendwie ein Bild habe am Anfang und dann überlege, was war davor und was kommt danach.
Mhm. Aber das ist ja eine recht düstere Geschichte. Ich habe auch eine Weile gebraucht. Ich hatte denn, mir war erst nicht klar, ich habe erst gedacht, er ist von seiner Frau verlassen worden mit der Tochter. Mhm. Dann habe ich irgendwie, als es dann an diesem Wohnzimmer vorbeigeht, habe ich gedacht, er ist immer noch mit ihr verheiratet. Sie ist Trinkerin und die Tochter ist irgendwie geflüchtet.
Mhm. Ja, genau, das ist die Situation.
Und er hat sie umgebracht?
Oder? Nee, das wird sie schon selber machen.
Okay, weil sie ist tot.
Nee, sie ist nicht tot. Sie ist nicht wahrscheinlich, tot. Schläft ihren Rausch
so
aus.
Ne? Mhm. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe gedacht, sie ist tot, weil sie liegt da irgendwie so auf diesem Teppich.
Nee, es ist einfach nach heftigem Alkoholgenuss, dass dieser Schlaf, der dann da.
Okay. Mhm. Gut, und er hält es nicht mal aus und genau. Hat es nicht geschafft, sie zu verlassen. Ja. Und das kommt einfach so aus dir raus.
Ja.
Ich habe neulich, sollte ich einen großen norwegischen Autor hier haben, das hat aber nicht geklappt und der schreibt auch solche Geschichten, die sehr düster sind. Mhm. Was interessiert dich an düsteren Geschichten? Oder?
Oh, einfach wie Menschen damit umgehen, die sich in einer auswegslosen Lage befinden. Also für sie selbst. Ich meine, von außen ist das immer leicht gesagt, mach doch dies oder jenes. Ne? Aber wenn man selbst drinsteckt, hat man eine andere Perspektive und kann nicht immer das machen, was die Umwelt denkt, das wäre sinnvoll.
Kennst du das? Ist dir das auch schon mal so gegangen, dass du in einer Situation warst, wo man gesagt hat, mach doch dies, mach doch das und du wusstest, das ist eigentlich...
Oh, ich denke, dass das eigentlich jedem so geht. Ich glaube, das ist relativ normal, dass die um einen rum immer alles besser wissen. Also ich glaube nicht, dass ich da irgendwie in die Richtung mehr erlebe. Nee, das kann ich so. Mir ist es nur einfach sehr bewusst, dass gibt es manche Situationen, wo man tatsächlich objektiv nicht rauskommt, weil muss man einfach irgendwie aushalten. Wenn es zum Beispiel um Sterben und Tod geht von jemandem, da ist man oft irgendwie dem einfach ausgeliefert und muss es aushalten, Punkt. Ja. Und oft ist es auch einfach, dass man aus welchen Gründen auch immer das eben nicht kann. Mhm. Das, was die Umwelt denkt, das
sei doch ganz einfach.
Ja. Ja, und ich denke gerade so Menschen, die in so Situationen stecken, wo es um irgendeine Form von Abhängigkeit geht bei einem, das ist ja oft so eine Dynamik, wo die beide drin verflochten sind. Ja. Es ist ja nie nur der eine das Problem, sondern auch der andere, der da nicht mit umgehen kann im Grunde.
Du hast einen ganzen Stapel Geschichten mitgebracht.
Ja, das wollen wir wohl nicht mehr alle durchkriegen.
Leider haben wir nicht so viel Zeit, aber vielleicht reicht es noch für einen Text.
Ja, okay. Schnipsel. Es war so einfach, sich die Welt zurechtzuschneiden. Karen betrachtete ihr Werk. Etwas fehlte noch. Konzentriert blätterte sie in den alten Zeitschriften, die sich rings um sie herum auftürmten. »Eines Tages wirst du noch von deinen Papierbergen begraben.« Wie oft hatte sie sich das anhören müssen? Bestimmt genauso oft wie die Schreie und Gewehrsalven, die aus dem Kleiderschrank zu ihr drangen. Sie war zu müde, um nach nebenan ins Wohnzimmer zu gehen und Michael zu bitten, den Fernseher leiser zu machen. Vielleicht wollte sie auch keine Toten über den Bildschirm flimmern sehen. Da, ihr Zeigefinger fuhr über die Seite eines Gartenmagazins, natürlich einen Springbrunnen. Sie brauchte nicht lange, um den Brunnen säuberlich auszuschneiden und an die passende Stelle ihres Bildes zu kleben. Perfekt. Aber Karen sah auch die Leere. Schon lange hatte sie keine Collagen mehr mit Menschen gemacht, obwohl das doch einmal der Auslöser für ihr Hobby gewesen war. Die Eva und den Wagen hatte sie damals einfach rausgeschnitten, um den Adam in jener Autowerbung ganz für sich zu haben. Nach und nach hatte sie ihm eine neue Umgebung geschaffen, eine, die ihr mehr entsprach als das Paradies, aus dem sie ihn entführt hatte. Aber ebenso unmerklich wie unerbittlich war der Traum langweilig geworden und sie stellte sich einen neuen zusammen. Dieser war mit Kindern und Großeltern bevölkert, die Kulisse bildete ein Gutshof in der Toskana. Andere Familien und Anwesen folgten, bis sich die Zahl der Familienmitglieder reduzierte. Zuerst fielen die Großeltern weg, dann nach und nach die Kinder, der Ehemann und zuletzt die Frau. Karen durchlief eine Phase mit künstlerischen Ambitionen, ausgelöst durch Michaels Kritik an ihrer Schnipselei, wie er es nannte. Mit ungewohnter Besessenheit stellte sie eine Mappe mit Collagen zusammen. Die Hoffnung, aus dem Alltag auszubrechen, stürzte in 8,5 Minuten in sich zusammen. Mehr Zeit benötigte der Galerist nicht, um ihr zu vermitteln, dass sie für seine Klasse nicht die nötige Zulassung besaß. Dürre Sätze stoben aus seinem Mund, seine Haltung war so starr, dass es Karen schien, als staubten die Gliedmaßen bei seinen sparsamen Bewegungen. Beinahe ängstlich wartete sie auf das Geräusch splitternder Knochen. Einem einzigen Wort verlieh er etwas mehr Betonung, aber die Färbung erinnerte Karen an gelblich-braun faulende Schleimpilze. Sie strich Autodidakt aus ihrem Wortschatz und diesen Traum aus ihrem Bewusstsein. Wieder nahm sie sich den See aus der Margarinewerbung aus ihrem gesammelten Material vor. Doch auch jetzt ließ sie ihn unberührt. Kein anderer Gegenstand wollte sich dazugesellen. Sie betrachtete das klare Wasser. Wegschwimmen, eintauchen, auflösen. Karen wandte den Blick ab, sah die bedrückende Enge des Schlafzimmers, in dem sie ihre Arbeitsecke hatte. Ob sie noch einen Versuch machen sollte, Michael zu überreden, sein beinahe ungenutztes Arbeitszimmer ihr zu überlassen? Sein Computer hätte hier doch ausreichend Platz. Quietschende Reifen und Schüsse nebenan ließen den Gedanken ersterben. Der See, was war mit dem See? Sie nahm ihn und legte ihn ganz zuunterst in den Stapel. Sie fühlte sich erschöpft. Auf dem Weg ins Bad fiel ihr Blick auf die Alben und Schuhkartons voller Fotos. Michael wusste wahrscheinlich schon gar nicht mehr, wo er seine Kamera aufbewahrte. Neugier ließ sie umkehren, die Arme beladen mit der auf Papier gebannten Vergangenheit. Erstaunt schaute sie das Hochzeitsfoto an. War sie das? Zart, einen Blumenkranz auf den Locken, stand sie in duftige Schleier gehüllt vor der Kirche. Dieses Lächeln. Sie musste glücklich gewesen sein. Unwillkürlich griff sie zur Schere. Kurze Zeit später schwebte eine Elfe über dem See. Karen nahm das Hochzeitsfoto und starrte auf die Lücke neben dem Bräutigam. Es war so einfach gewesen. Bild um Bild riss sie aus Alben und Kartons. Die Schere schnitt Karen aus allen unguten Erinnerungen, veränderte Frisuren und Kleidung, hinterließ Löcher in Geburtstagsfeiern, Wanderwegen, sezierte Michaels Motorräder und schließlich musste er selbst dran glauben. Karen nahm die Schnappschüsse, die sie hin und wieder von ihm gemacht hatte, und mit einem Schmunzeln operierte sie seinen Bierbauch und die dicken Backen weg. Dann verlor sie das Interesse an ihm. Unschlüssig schob sie die Vielzahl an ausgeschnittenen Karens hin und her, stand endlich auf und stellte sich vor den Spiegel. Das also war übrig geblieben. Sie musste gehen, bevor sie ganz verschwand. Ihr Koffer war erstaunlich schnell gepackt. Sie besaß nicht viel. In dieser winzigen Dreizimmerwohnung war kaum Platz für sie gewesen. Ihre Lieblingscollagen und die Karens aus Papier nahm sie mit. Auf dem Weg zur Haustür streckte sie den Kopf ins Wohnzimmer und sagte: »Ich geh schnell mal Zigaretten holen.« Michael sah nicht auf, brummte nur etwas Unverständliches. Es war ihr Recht. Ohne Wehmut ging sie die Straße entlang. An der Bushaltestelle wartete außer ihr niemand und auch der Bus war leer. Die Häuser mit ihren hell erleuchteten Fenstern glitten vorbei, und Karen fragte sich, wann es Michael wohl einfallen würde, dass sie beide Nichtraucher waren.
Bei solchen Geschichten frage ich mich allerdings immer, und jetzt? Ich meine, bei der ersten Geschichte, da ist es ist irgendwie so endgültig, das ist, das nimmt.
Ja, da gibt es keinen.
Da gibt es irgendwie keinen. Das ist so jetzt, Punkt. Mhm. Und da denke ich mir, ja, und jetzt? Was macht Karin jetzt? Wo geht sie hin?
Ja, es ist jetzt die große Frage: Wird sie scheitern oder nicht?
Das heißt, du bist gerade dabei, zu gucken, wie du das veröffentlichen kannst, diese Kurzgeschichten.
Mhm. Ja, genau.
Aber du hast auch noch andere Projekte. Vielleicht können wir das noch in, also wir haben nicht mehr viel Zeit, gerade noch 5 Minuten. Das können wir vielleicht noch kurz ansprechen und dann müssen wir auch schon das Studio räumen.
Ja, das hat irgendwie angefangen, dass ich plötzlich die Idee hatte, ich schreibe ja schon lange Lyrik und irgendwie habe ich angefangen, das auf Englisch zu schreiben, um ein bisschen Abstand zur deutschen Sprache zu bekommen und das wieder irgendwie frisch betrachten zu können. Und irgendwie hat sich das dann ergeben, dass ich mit einem amerikanischen Künstler, einem Freund von mir, ein Buch plane und wir haben auch schon angefangen zu schreiben, das ursprünglich als Kinderbuch gedacht war. Die Hauptfiguren sind Tiere und im Lauf der Zeit hat sich jetzt rausgestellt, dass es doch ein bisschen zu düster ist für Kinder. Also wird es wahrscheinlich kein Kinderbuch. Die Idee war auch am Anfang, dass er das illustriert und in der Zwischenzeit, das zieht sich einfach, weil bei ihm immer wieder Ausstellungen dazwischen kommen, wo er dann, weil das ja sein Hauptberuf ist, natürlich dann das Buchprojekt nach hinten stellen muss. Aber in der Zwischenzeit habe ich mir auch so Grafikkenntnisse angeeignet und jetzt sieht es wohl so aus, dass er auch mitschreibt, weil das er hat da auch eine Begabung und das wird immer mehr auch das Schreiben zum Teamwork und ich denke, dass ich dann wahrscheinlich auch ein paar Illustrationen beisteuere und dann wird das wirklich ein Team.
Also eine spannende Sache. Ja. Könnt ihr vielleicht, wenn ihr wollt, auch mal hier vorstellen. Wenn wir es dann auf unseren Blog und Podcast stellen, können wir auch ein paar Bilder vielleicht dazu stellen, wenn es denn möglich wäre.
Also wenn es dann soweit, genau.
Ja. Mhm. Ja, und wir sind hier schon am Ende. Die nächsten stehen schon in den Startlöchern. Das war das Lokalmagazin für Freitag, den 29. Juni. Die Wiederholung hört ihr morgen am Samstag von 6 bis 8, 5 bis 7. Ich habe es schon wieder vergessen. Am Mikrofon war Elvira Stecher. Neben mir assistierte mir die Sophia und zu Gast hatten wir heute Evelyn O'Connick, Autorin von Fantasy-Büchern, von Kurzgeschichten, von Lyrik und auch demnächst von einem Kinderbuch. Und ja, viel Spaß weiterhin auf der 96,6 der Wüstenwelle. Bye, bye.